Gemeinsam noch die Bibel aufschlagen bei Psalm 41. Wir werden gemeinsam diesen Psalm lesen. Und ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. So, vielleicht geht das besser, wenn das da oben ist. Und hier singen die Söhne oder sprechen die Söhne Korachs folgendermaßen: Wie ein Hirsch lechzt nach frischen, nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog in Gedränge, mit ihnen feierlich durchschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was trübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade anbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Amen. Amen. Setzt euch bitte. Gott hat so wunderbar heute Abend zu uns gesprochen, uns geleitet, uns begleitet und geführt. Und wir möchten heute noch ein wenig in dem Buch der Psalmen bleiben und uns diesen Psalm anschauen. Und ich habe dem Titel diesem Psalm und dieser Botschaft Weisheit für dunkle Zeiten gegeben. Ihr werdet im Laufe der Botschaft auch mitbekommen und auch verstehen, warum ich diese Botschaft so genannt habe. Aber schauen wir uns ein bisschen den Hintergrund dieses Psalms an, bevor wir dann in die Botschaft gehen, die ich möchte, dass wir sie mitnehmen. Der Hintergrund ist eigentlich das, was wir in der Überschrift sehen, was eigentlich nicht Überschrift ist, sondern Teil des Psalms ist, dem Vorsänger von den Söhnen Korachs, ein Maskil. Die Söhne Korachs, das sind Autoren, das waren Leviten, das war eine levitische Sängerfamilie und scheint, dass Gott ihnen die Gabe gegeben hat, Lieder zu komponieren, Lieder zu schreiben und auch instrumental sie vor dem Volk Israel zu bringen. Und sie haben das geschrieben für den Vorsänger, denjenigen, der ihn das Lied leitet. Später war das eine Synagoge, der ihn das Lied leitet und das Volk in den Gesang leitete. Sie waren diejenigen, die die Autoren waren. Aber was ist jetzt ein... Ich nehme das andere Mikrofon, das geht besser. Was ist ein Maskil? Das ist keine Tierform. Ja, es heißt Unterweisung oder es würde übersetzt werden wie mit einer didaktischen Poesie. Das ist ganz, ganz interessant. Das ist ganz, ganz interessant, weil das bedeutet, dass dieses Lied nicht nur ein Lobgesang ist, sondern es verbirgt in sich eine Lebensweisheit. Dieses Lied soll für diejenigen, die es singen oder die den Psalm lesen, eine Lebensweisheit mitbringen, eine Unterweisung, wie man in gewissen Lebenssituationen diesen Situationen antworten soll, wie man damit umgehen soll. Eigentlich ist der Psalm 42, der erste Teil von einer großen Poesie. Und Psalm 42 und 43 gehören eigentlich zusammen. Wenn ihr sie mal durchlesen würdet, würdet ihr sehen, dass dasselbe Muster ist und dass eigentlich es nahtlos übergeht und es eigentlich zusammengehört. Es ist ein Klagepsalm, das heißt ein Psalm, wo Wehklagen ausgerufen werden. Jemand, der in einer schmerzlichen Situation ist, jemand, der in schwierigen Umständen ist, ruft und bringt seine Klage vor Gott. Es gibt in den Psalmen ungefähr 42 Klagepsalme, 30 sind individueller Natur, so wie dieser Psalm. Eine Person klagt und wehklagt aus seinem Schmerz heraus vor Gott. Ungefähr 30 gibt es und der Rest, das sind einfach gemeinschaftliche Klagepsalme, wo das Volk, wo die Nation oder wo jemand repräsentativ für eine Gruppe zu Gott ruft, aus dem Klagen, aus dem Schmerz heraus. Was ist nun die genaue Klage? Es gibt einige Erklärungen, aber eine, die für uns plausibel ist, ist, dass es sich um einen Tempelsänger handelt, der im Nordreich Israel in Exil gebracht wurde und aus dem Exil heraus, also er wurde deportiert, aus dem Exil heraus erinnert er sich an die Gottesdienste im Tempel in Jerusalem und diese Sehnsucht treibt ihn, diese Klage, diesen Psalm zu bringen. Das Motiv, wenn wir näher darauf eingehen, ist das Verlangen nach Gottes Gegenwart. Oft verwenden wir diesen Psalm und lesen Vers 2 und am Montag beim Gebet habe ich ihn gelesen und ich bin dann aufmerksam geworden, vertieft hineinzugehen und wir sagen, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Und wir haben oft so einen positiven Gedanken dahinter, ja, wir wünschen uns mehr von Gott. Aber hier ist ein Mensch, der wirklich aus der Abwesenheit, aus dem Exil heraus, aus einer schmerzlichen Lage heraus nach Gott seine Sehnsucht zeigt. Die Sehnsucht nach der Anbetung im Tempel. Das Wort Seele kommt 5-mal vor in diesem Psalm und spricht über eine spirituelle Not. Auch wenn dieser Mensch physisch im Exil war, physisch vom Haus Gottes getrennt war, er hat sich auch spirituell von Gott weit entfernt gefühlt. Er war unter Bedrängnis, sagt uns Vers 4. Vers 10 und 11, da wiederholt sich zweimal diese sarkastische Frage der Feinde, wahrscheinlich der Menschen, die sie deportiert haben, diese Frage, wo ist nun dein Gott? Du betest an, du bist ein Kind Gottes und jetzt, wo du hier bist in dieser Misere, hier, wo die Feinde über dich gesiegt haben, wo ist nun dein Gott? Und dieses Bedrängen hat ihn in eine schmerzhafte seelische Verfassung gebracht. Dieser ganze Psalm ist eigentlich aufgebaut in einem Dialog, in einem Spiegel und wenn ihr euch das anschaut und wenn wir uns Psalm 42 und 43 anschauen, dann sehen wir, es gibt so abwechselnd einen Dialog. Ja? Der Autor führt einen Dialog mit seiner Seele sozusagen, ja? Ich werde dann näher erklären, ich meine hier keine Selbstgespräche. Ja? Er führt einen Dialog mit seiner Seele, es kommt hier insgesamt 3-mal vor in diesen 2 Psalmen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und dann folgt immer ein Dialog mit Gott, wo er seine Klage vor Gott bringt, wo er sein Herz vor Gott ausschüttet. Dann kommt wieder ein Dialog, wo er in sich selber hineingeht. Und das wiederholt sich 2-mal und endet dann mit dem Dialog mit der Seele. Und ich möchte jetzt auch gleich in die Kernbotschaft gehen, was wir persönlich mitnehmen wollen heute Abend. Und eigentlich diesen Titel trägt, Weisheit für dunkle Zeiten. Dieser Psalm ist ein Maskil, er ist eine Unterweisung, eine Weisheitslehre für dunkle Zeiten, die wir durchleben. Wir alle haben im Leben irgendwann dunkle Momente und es gibt sogar einen Autor, der hat ein Buch geschrieben, das war im Mittelalter ungefähr, die dunkle Nacht der Seele. Man durchlebt als Christ, als Gläubiger oft Momente, wo wir einfach eine dunkle Nacht durchgehen. Momente, wo wir vielleicht nach Gott dürsten. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. Das beschreibt einen Hirsch nicht im Wienerwald, wo es grün, kühl und feucht ist, sondern irgendwo dort im Tal, wo er sagt, beim Hermon-Gipfel, beim Berg Mizar, wo es Dürre ist und wirklich tagelang vielleicht ein Hirsch nach Wasser suchen muss. Und er im Sterben liegt und er ganz genau weiß, er braucht dieses Schluck Wasser. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir einfach Gott weit entfernt fühlen, wo unsere Seele dürstet und trachtet und lechzt, wie das Wort Gottes sagt. Wie sollen wir mit solchen Zeiten umgehen? Hoffen, dass bessere Zeiten kommen, oder möchte uns wirklich der Psalter hier beibringen, dass es wirklich eine Weisheit gibt, die uns lehren möchte, in solchen Momenten richtig, richtig damit umzugehen? Wie sollen wir damit umgehen? Der erste Teil, und ich gehe auf diese zwei Teile ein, der Dialog mit uns selber und der Dialog mit Gott. Was meine ich hier und was meint hier der Psalter, wenn er uns sagt, dass wir einen Dialog mit uns selbst führen müssen? Er spricht hier, dass er seine Seele zuredet, er spricht hier, dass er denkt und in sich geht. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Das kommt dreimal vor. Und er sagt uns hier, dass dieses in sich gehen und zu sich sprechen soll, eine Übung sein soll, die wir nicht auslassen dürfen. Wir glauben oft, dass in schwierigen Momenten des Lebens wir einfach nur da sein sollen, den Mund aufmachen sollen und Gott verantwortlich ist, die anderen verantwortlich sind, uns da rauszuholen und wir einfach nichts tun müssen. Nein, nein, nein. Wir haben eine Aufgabe. Ich würde sogar eine spirituelle Disziplin nennen und ich werde euch dann später sagen, wo ich in manchen, eigentlich in sehr vielen Seelsorgegesprächen gesehen habe, dass genau diese Sachen einem Menschen helfen, wieder rauszukommen aus dem Loch, wo er ist. Und Vers 5 sagt uns, dass dieser Dialog mit sich selber drei Elemente in sich birgt. Vers 5 sagt, daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten. Wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt, zum Hause Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Daran will ich denken. Und der Autor sagt uns hier, dass wenn er dann zu sich kommt und anfängt, fängt an zu denken, er fängt an sich zu erinnern an Momente, wo er in Gott gefeiert hat, wo er Gott gefeiert hat in seinem Leben. Momente des Sieges, Momente der Gegenwart Gottes, wo er in Gottes Gegenwart war. Der Tempel hieß nichts anderes als die Gegenwart Gottes. Wir sind heute nicht mehr beschränkt auf einen Tempel, um Gottes Gegenwart zu erleben, sondern wir wissen, dass wir als Kinder Gottes, die neugeboren sind, die reingewaschen sind durch das Blut Jesu Christi, die in dem der Heilige Geist wohnt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir dürfen die Gemeinschaft mit Gott haben und wir haben die Erfahrungen mit Gott, Momente, wo wir Gott erlebt haben. Und er sagt, das Erste ist, was der Dialog mit uns selber bedeutet, ist, erinnere dich an den Dingen, die du mit Gott erlebt hast. Erinnere dich an die Gemeinschaft mit Gott in deinem Leben und fang an mit diesen Dingen und vergiss sie ja nicht. Und er tut das und er denkt an diesen Gott, dem er zugejubelt hat. Er denkt an die Herrlichkeit Gottes, die er in diesem wunderbaren Haus gesehen hat. Er denkt an, wie groß Gott ist durch alle heiligen Elemente, die dort waren im Tempel. Und er erinnert sich daran. Und dann macht er einen zweiten Schritt und sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Er stellt sich eine Frage. Warum stellt er genau jetzt eine Frage? Ich denke, dass er diese Erfahrung mit Gott, diese Herrlichkeit Gottes, diesen Tempel, den Gott durch Verheißung erbaut hat, dieses Reich, das Gott erbaut hat, und er hat die Verheißung Gottes an Israel gewusst, dass dieses Reich nicht vergehen wird, dass seine Herrlichkeit immer dort wohnen wird. Er stellt diese Erinnerung vis-à-vis seiner derzeitigen Angst, seiner derzeitigen Unruhe und fragt sich, wenn dieser Gott so herrlich und so groß ist, lohnt es sich eigentlich, dass ich mich so betrübe und so Angst habe und so bekümmert bin mit den Dingen in meinem Leben? Und das ist oft ein wichtiger Schritt, weil ich habe es oft gesehen, in Momenten, wo es sehr dunkel ist in unserem Leben, scheinen wir als Menschen Gottes Größe und Herrlichkeit so auszublenden. Wir scheinen alle Erinnerungen an Gottes Wirken in unserem Leben vergessen zu haben. Wir scheinen alle schwierigen Momente unseres Lebens, wo Gott uns durchgeholfen hat, zu vergessen.
Wir scheinen Gottes Siege in unmöglichen Situationen total wegzudrängen. Und wir scheinen einfach alles auszublenden und das Negative der derzeitigen Situation nimmt irgendwie Überhand. Und oft, wenn ich mit Menschen rede und ich führe vielleicht längere Wochen regelmäßig Seelsorgegespräche, merke ich einfach, wenn die Personen kommen, so betrübt und so gefangen in der Gegenwart, gefangen in der Finsternis der Gegenwart, wenn ich ihnen einfach helfe und Gott ihnen hilft, dass sie sich erinnern an, wie war das damals und damals und damals und damals, als Gott mit dir war. Auf einmal geht die Person auf und sagt, warte kurz, derselbe Gott von damals ist derselbe Gott heute. Warte mal, wenn derselbe Gott damals mit mir war und ich damals jubeln und preisen konnte und seine Herrlichkeit dort war, hey, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hast du einen Grund überhaupt? Hast du einen Grund überhaupt? Und er geht weiter und sagt dann im zweiten Teil, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und er ermutigt sich und sagt, warte Gott, der Gott, der damals mir geholfen hat, ist derselbe Gott heute und ich darf auf ihn harren, ich darf auf ihn trauen und mich ermutigen, ich darf durch Gott Hoffnung schöpfen und eine erwartungsvolle Haltung gegenüber ihm haben und ihm schon danken, weil er mich retten wird, weil er derselbe Gott ist. Wir vergessen oft diese Übung. Wir vergessen oft diesen Dialog mit uns selber. Vergessen oft, dass wir ein Archiv haben, das uns Gott gegeben hat, mit Erfahrungen, mit Momenten, mit Dingen, die uns im Wort berührt haben, die wir anwenden dürfen, um daraus Kraft und Mut zu schöpfen. Das ist der erste Teil. Aber es gibt auch den zweiten Teil, den Dialog mit Gott, den er führt, und in den geht er gleich hinein. Und er fängt an, indem er zu sich selber spricht und sich fragt und erinnert und reflektiert und Hoffnung schöpft, dass er in Vers 7 übergeht und sagt, mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich. Und ich sehe hier einen ersten wichtigen Schritt, den wir so oft im Dialog mit Gott vergessen. Wir lassen oft das Gebet so mechanisch sein. Wir sind oft so oberflächlich mit Gott. Wir sind oft so reif, sagen wir, dass wir nicht mehr über Gefühle reden müssen. Nicht nur, dass wir mit Menschen nicht tun, wird uns auch mit Gott nicht. Und das, was uns hier der Psalmist, der Psalter zeigt, ist, dass er, der ein Jude war, der nicht ein solches intimes Verständnis von der Beziehung zu Gott hat, wie wir es heute durch Jesus Christus haben, er schreibt hier und sagt uns, dass er zu Gott sagt, meine Seele ist betrübt in mir. Du darfst zu Gott transparent sein. Du darfst zu Gott offen sein. Du darfst zu Gott kommen, den Dialog mit Gott mit einer Transparenz beginnt, ihm sagen, wie du bist und wie es dir geht. Das ist ein so wichtiger Punkt. Weil oft empfangen wir vielleicht nicht eine tiefe Heilung unserer Probleme, weil wir nicht eine tiefe Offenheit vor Gott haben. Sondern wir bleiben verschlossen und gehen so mit dem Gedanken ins Gebet, ja, hat vielleicht eh keinen Sinn. Aber er geht weiter in Vers 8 und 9 und sagt, im zweiten Teil in Vers 8 und 9, und dort bringt er, richtet seine Gedanken auf Gott. Und das ist irgendwie erstaunlich. Er sagt, ich gedenke an dich, im zweiten Teil von Vers 7. Im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel am Berg Mizara. Das war alles weit weg von Jerusalem, weit weg vom Tempel. Er sagt, okay, der Tempel ist vielleicht physisch weg von mir. Der Ort der Anbetung, der Ort, wo ich die Erfahrung der Gegenwart Gottes erleben darf. Aber mein Gedanke ist nahe bei Gott. Und mein Gedanke lässt sich nicht von Gott trennen. Auch wenn mein Gefühl was anderes sagt, auch wenn meine Umstände physisch weit weg und räumlich weit weg von Jerusalem, von der Gegenwart Gottes ist, meine Gedanken richten sich auf Gott und konzentrieren sich auf Gott. Und er lässt die Umstände in den Schatten Gottes weichen. Er sagt hier, wie gesagt, dass er auf Gott denkt und die Umstände, wo es ist, im Land der Gefangenschaft, im Ort, wo er ins Exil geführt wurde. Er lässt das alles im Schatten sein und stellt Gott auf Platz 1. Was lässt du im Dialog mit Gott größer sein? Deine Sorge? Dein Problem? Diese Dunkelheit? Oder siehst du und bekennst du, dass Gott größer ist und richtest deine Gedanken auf ihn? Es gibt keinen Ort, wo du nicht deine Gedanken auf Gott richten kannst. Weißt du das? Es gibt keine Situation, wo du nicht Gott anrufen könntest. Weißt du das? Und es gibt nichts, was größer werden kann als Gott, außer du lässt es zu. Vers 8 ist ein ganz interessanter Vers und er sagt, eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Ja, er sieht ein, dass die Situation wie ein Tsunami für ihn ist. Die Wellen, die Wogen, sie sind über ihn übergepeitscht. Die Umstände sind wie ein Tsunami. Er fühlt sich spirituell wie von einem Tsunami weggeschwemmt. Aber in all diesen Übel erkennt er dennoch was. Es sind Gottes Wogen und die Flut ist gerufen worden nach seinen Wasserstürzen. Und er ruft sie und er lässt sie zu. Sprich, auch das Üble, das geschieht in meinem und in deinem Leben und mich aus der Kontrolle bringt, bringt nicht Gott aus der Kontrolle. Und im Dialog mit Gott kannst du das bekennen und kannst auf dem bauen. Auch wenn Situationen aus deinen Händen geraten, aus Gottes Händen geraten sie niemals. Niemals. Er bekennt das und er baut fest auf dem. Und er sagt in Vers 9, am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten. Und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Er sagt, die Wogen sind gekommen, es ist dunkel bei mir. Es ist schwierig bei mir, aber ich weiß, dass Gott da ist und meine Gedanken sind bei ihm, auch wenn ich in schweren Situationen bin. Ich weiß, dass Gott in Kontrolle auch der negativen Dinge ist und ich bleibe im Gebet und ich singe. Welchen Grund hat er zu singen? Welchen Grund hat er zu beten? Ganz einfach, er hat gewusst, er muss die Beziehung zu Gott beibehalten. Er muss die Beziehung zu Gott beibehalten. Manchmal beten wir und manchmal lesen wir in der Bibel und manchmal singen wir, weil wir Lust haben und uns danach ist. Manchmal tun wir es, weil wir überleben müssen. Manchmal essen wir, weil wir einen irrsinnigen Appetit haben und Lust haben, irgendwas zu essen. Manchmal müssen wir essen, weil wir sonst nicht überleben würden. Und er hat genau gewusst, die Beziehung mit Gott ist keine Frage des Gefühls und der Laune, es ist eine Frage von Leben und Tod. Wir halten den Kontakt zu Gott. Wir halten den Kontakt zu Gott, weil wir genau wissen, dass das unser Überleben sichert. Und er hat das gewusst. Und er bringt auch noch in Vers 10 bis 12 seine Fragen vor Gott. Ich will sprechen zu Gott, zu meinem Felsen. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Und er sagt, wer sich fühlt, wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Er kommt zu Gott und stellt ihm die Fragen, die ihn bekümmern. Er kommt zu Gott und er äußert seine Gefühle und seine Ängste. Er kommt zu Gott und bringt all das zu ihm. Ich weiß nicht, ob er komplett seine Antworten bekommen hat für das. Aber ich weiß, dass diese Fragen zu Gott zu bringen, deine Gefühle zu Gott zu bringen, Teil des Heilungsprozesses war. Hiob hat nicht Antworten auf alle seine Fragen bekommen. Aber die größte Antwort, die er bekommen hat, war, dass Gott sich selber gezeigt hat. Sich ihm offenbart hat und ihm Gnade geschenkt hat. Ich glaube, diese Art des Dialoges mit Gott finden wir oft sehr befremdend. Finden wir oft, oh, das ist nicht hochheilig, wir müssen hochheilig reden, nur gute Worte bringen, positiv reden. Ja, ich freue mich im Herrn, dabei bist du nagst am Burnout. Ja, der Herr ist so gut und ich fühle mich so super toll und mir kommt es nach Klatschen, aber du bist am Heulen und am Aufgeben. Das ist nicht der Lobpreis, den Gott will. Eigentlich sagte jemand, dass Wehklagen genauso Lobpreis vor Gott ist. Und eine interessante Aussage sagt, Lob bringt den Himmel auf die Erde und Wehklagen bringt die Erde vor den Himmel. Ja, Gott wohnt inmitten des Lobes seines Volkes, sagt uns Psalm 22. Und Lob bringt den Himmel auf die Erde. Aber genauso weiß ich das aus 2. Buch Mose Kapitel 2, wo die Sklaverei des Volkes Israels in Ägypten dargestellt wird, weiß ich genauso, dass das Schreien und das Wehklagen des Volkes Gottes bis zu Gott in den Himmel gekommen ist. Und Gott hat sich hier erinnert und hat angefangen, einen Plan zu schmieden und Mose vorzubereiten und Mose zu schicken. Gott öffnet nicht seine Ohren, wenn wir lobpreisen und happy sind, und stopft sie zu, wenn wir mit Schmerz zu ihm kommen, mit Wehklagen und Leid. Überhaupt nicht. Er öffnet seine Ohren ganz weit und empfängt sie wie ein Vater, der sich freut über die Freude der Kinder, aber genauso seine Arme öffnet, wenn das Kind kommt mit Schmerz, mit Leid. Das Problem ist, dass wir oft nicht kommen, dass wir uns verstecken. Wir haben es verbockt, uns geht es miserabel, wir sind vielleicht von Gott selbst enttäuscht, und Gott will und sagt uns, komm zu mir, du bist enttäuscht von mir, komm und sag's mir. Du fühlst dich, dass ich dich alleine lasse, komm und sag's mir. Du fühlst dich, dass ich, so wie Jeremia sagt, wie ein Bär auf dich gelaut habe und auf dich gesprungen bin und deinen Mund mit Bitterkeit gefüllt habe, komm und sag's mir. Komm und sag's mir. Komm und sprich mit mir, komm und berate dich mit mir. Und in meiner Gegenwart wirst du die Heilung empfangen, wirst du die Wahrheit erkennen, wirst du mich kennenlernen. Aber bleib nicht versteckt mit deinem Kummer, bleib nicht versteckt mit deinem Schmerz, sondern verstehe, dass mitten in der dunklen Zeit deines Lebens du Weisheit brauchst. Die Weisheit brauchst, einen Dialog mit dir selber zu führen und nicht einfach die Gegenwartsumstände, deine Verheißung von Gott, deine Erfahrung mit Gott wegblenden lässt, sondern du zu dir selber sagen kannst, warte kurz, wer ist mein Gott? Wo stehe ich und wohin kann ich kommen, wenn ich meinem Gott weiter vertraue? Und geh zu Gott mit dem, was du hast, mit dem, was du bist. Mit dem beende ich auch diesen Psalm und diese Einführung zu diesem Psalm. Und lade euch ein, aufzustehen zum Schluss des Gottesdienstes. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht. Gott Fragen gestellt. Vielleicht hast du es noch nie gemacht, Gott deine Gefühle zu sagen. Vielleicht hast du es noch nie gesagt, Gott etwas vor ihm zu bringen, was nicht so fein und so nach einem perfekten theologischen Gebet klingt. Aber Gott ist ein Gott, der eine Beziehung zu uns sucht. Er sucht nicht ein Ritual. Er sucht nicht eine Religionsform. Er sucht eine Beziehung, die authentisch ist. Und das bedeutet manchmal, über deine Komfortgrenze hinauszugehen und einen Schritt weiter tiefer hineinzugehen in die Beziehung mit Gott. Lass uns vor Gott kommen in diesem Gebet. Und wenn du eine dunkle Zeit deines Lebens erlebst, sei transparent mit Gott. Öffne dein Herz von ihm und vertraue darauf, dass diejenigen, die auf den Herrn harren, sie werden Rettung erlangen. In drei Orten antwortet und folgt der Psalter diesen Vers fort und sagt, was betrübt dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf den Herrn, ich werde ihm noch danken. An einer Stelle sagt er, für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und dann wiederholt er, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Noch einmal. Er weiß, dass Gott die Rettung ist. Und das hält ihn fest. Und das gibt ihm die Hoffnung. Lasst uns ins Gebet gehen.